Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist nicht nur ein Konflikt um Land, sondern auch ein Konflikt ums Wasser. Und das zeigt sich an all den Orten, mit denen man bestimmte Vorstellungen verbindet. See Genezareth, der Jordan, das Tote Meer, das sieht alles nicht mehr so aus, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten ausgesehen hat und schon gar nicht mehr so, wie man sich's vorstellt, wenn man auch die Bibel liest. Also, der Konflikt ums Wasser ist unser Thema. Es ist ein sensibles Thema, wo nicht immer jeder Auskünfte gerne gibt von Seiten der Behörden. Trotzdem hat sich unser Nahostkorrespondent Sebastian Engelbrecht an dieses Thema gewagt und hat wochenlang recherchiert. Guten Abend, Herr Engelbrecht.
Guten Abend.
In Israel, nehme ich an, hat jetzt auch langsam mal die Regenzeit begonnen, oder?
Ja, die hat begonnen. Schon im September hat es den ersten Regenfall gegeben und dann jetzt im November, Anfang November, hat es also ausgiebige Regenfälle gegeben, so 3 bis 4 Tage lang hintereinander. Da haben die normalen Israelis dann damit zu kämpfen, ihre Häuser abzudichten. Es ist nämlich die Regel, dass die Häuser hier nicht dicht sind. Man muss dann die Handwerker holen. Wenn man klug ist, hat man das schon vorher gemacht, weil es natürlich immer an denselben Stellen reinregnet. Also der Regen, der ist schon ein Problem für einen Menschen, der in einem Haus wohnt oder verantwortlich ist für dieses Haus. Aber er ist auch eine Riesenfreude. Der Regen wird hier von den Menschen also mit einem Jauchzen auf den Straßen begrüßt, das kann man schon sagen. In den Kindergärten und Schulen und in den Betrieben herrscht dann Hochstimmung, wenn der erste große Regen kommt. Und die Leute laufen über die Straßen und rufen Geshem, 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 also so viel wie Regen. Und ich erlebe das natürlich hier mehr auf der israelischen Seite in Tel Aviv, aber ich habe mir das aus der arabischen Sicht auch erzählen lassen. Bei den Palästinensern ist es nicht anders. Das ist eigentlich ein Volksfest, wenn der Regen beginnt.
Das heißt dann auch, der Jordan füllt sich langsam wieder und es fließt dann ein bisschen mehr Wasser den Jordan runter.
Vielleicht aber nur ein wenig. Der Jordan ist eine schmale, braune Abwasserlake. Der Jordan bleibt vom See Genezareth abgekoppelt und wenn man sich den See Genezareth anguckt, ist das sehr traurig. Der See Genezareth ist ungefähr 5 Meter unter seinem normalen Wasserspiegel. Die Fischerboote, die müssten eigentlich viel höher in den kleinen Häfen, in den Dörfern und Kibbuzim liegen, aber die sind dann irgendwo ganz unten zu sehen und die Strände werden immer lang und länger, weil eben der See Genezareth immer mehr an Wasser verliert. Wasser, das einfach verbraucht wird von den Israelis. Und am Südende des See Genezareth, da wo der See übergeht in den südlichen Jordan, also es gibt einen nördlichen Jordan, der fließt in den See Genezareth hinein und dann am Südende des Sees Genezareth fließt der Jordan dann wieder heraus. Aber das tut er eben faktisch nicht, sondern da gibt es praktisch eine Absperrung. Und nur wenn der See also wieder erwarten überlaufen sollte in einem Winter, wie wir ihn noch nicht gesehen haben, da müssten schon mehrere sehr regenreiche Winter kommen, dann wird da wieder aufgemacht. Momentan fließen nur Abwässer in den Jordan auf der Höhe des Südendes vom See Genezareth. Also der Jordan ist eine Abwasserlake.
Und Sie sagen, das hängt natürlich alles damit zusammen, dass so viel Wasser verbraucht wird. Israel wird aber oft vorgeworfen, dass es die Palästinenser ungerecht behandelt, dass es viel mehr Wasser für sich selber abzweigt, als es den Palästinensern lässt. Stimmt das? Wie macht sich das bemerkbar?
Ja, das macht sich bemerkbar, zum Beispiel bei den Palästinensern, dass sie in den Sommermonaten in regenarmen Jahren, und wir haben hier 5 regenarme Jahre und 5 regenarme Winter hinter uns, nach solchen Wintern wird es dann kritisch für die Palästinenser. Die kriegen dann häufig tagelang, bis zu 70 Tage lang, hat mir ein Freund aus Bethlehem erzählt, kein Wasser. Also 73 Tage lang hat er in seinem Haus in Bejala in der Nähe von Bethlehem keinen Tropfen Wasser in der Leitung gehabt. Und der hat glücklicherweise eine Zisterne, die er hat einbauen lassen in sein Haus vor einigen Jahren. Und wenn die alle ist, und das ist im letzten Jahr der Fall gewesen, dann behilft er sich mit einer Wasserlieferung. Das ist natürlich dann sehr teuer, wenn ein Tanklastwagen kommen muss und die Zisterne erst wieder füllen muss. Aber man muss sich das so vorstellen, nicht jeder ist so reich, dass er ein eigenes Haus hat und eine eigene Zisterne sich leisten kann, sondern viele wohnen ja in der Westbank, im Westjordanland, auch in Flüchtlingslagern, wo die Menschen zwar schon in Betonhäusern wohnen, aber in sehr einfachen Verhältnissen. Ja, und da leben die dann damit, dass sie zum Teil bis zu 20 Liter Wasser nur am Tag haben, das eben durch Tanklastwagen gebracht wird, weil eben Israel an die Palästinenser nicht genügend Wasser herausgibt. Eine Zahl will ich da jetzt doch in dem Zusammenhang mal nennen. Die Palästinenser verbrauchen im Durchschnitt 60 bis 70 Liter Wasser am Tag. pro Kopf. Und ein Israeli verbraucht durchschnittlich pro Tag 260 Liter. 260 verglichen mit Deutschland ist das schon das Doppelte. Also ich glaube, in Deutschland verbrauchen die Menschen pro Kopf 130 Liter,
120 Liter, sagt uns immer unser Installateur, genau.
Mit anderen Worten, das ist wirklich ein krasser Unterschied. Ja? Auf der einen Seite kann man schon sagen, Wasserverschwendung, 260 Liter pro Tag und pro Kopf. Und auf der anderen Seite Wasserarmut.
Wofür geht das Wasser drauf auf der israelischen Seite? Das geht ja sicher nicht alles jetzt zum Waschen und Trinken.
Nein, es geht im Wesentlichen drauf für die Landwirtschaft. Und das ist eben auch ein problematischer Punkt bei der ganzen Geschichte. 60% des Wassers, das Israel verbraucht, wird in der Landwirtschaft verbraucht. Und die israelische Landwirtschaft ist ja berühmt. Wir kennen ja alle die Avocados und Grapefruits und sind ja auch immer sehr gut. Aber die verbrauchen hier sehr viel Wasser. Das Land wird gewissermaßen flächendeckend mit Wasser besprengt. Ein Beispiel ist die Situation in Odja. Odja ist ein kleines Dorf von 5000 Einwohnern nördlich von Jericho. Und dort liegt die Landwirtschaft praktisch brach. Und das liegt daran, dass es eine Quelle gibt, die vertrocknet ist. Eine Quelle, die Odja-Quelle. Ich habe mir die auch angesehen. Es ist traurig, ein Flussbett mit vertrocknetem Schilfgras sieht man da nur. Und neben diesem Flussbett sieht man einen Brunnen der israelischen Wassergesellschaft Mykorot. Und der pumpt also aus der Tiefe eine Menge Wasser. Und dieses Wasser fließt in die Siedlung Yitav. Und Yitav liegt direkt neben dem palästinensischen Dorf Odja. Das heißt, es ist genügend Wasser da, mit moderner Technik aus der Tiefe zu bohren und zu fördern für israelische Siedlungen. Und da sieht man dann auch grüne Dattel- und Mangoplantagen. Und daneben die da niederliegende palästinensische Landwirtschaft. Die Menschen können einfach davon nicht mehr leben, weil diese Quelle vertrocknet ist. Jetzt muss man aber differenzieren. Ist sie einfach nur deshalb vertrocknet, weil dieser israelische Brunnen dieser Quelle praktisch das Wasser wegnimmt? Da muss man sagen, nein. In erster Linie ist sie vertrocknet, so wie das auch in früheren Jahrzehnten schon passiert ist, weil es ein regenarmer Winter war und ein natürlich sehr trockener Sommer. Und sie ist auch deshalb vertrocknet, weil Israel mit den Tiefbrunnen das Wasser abgräbt. Das heißt, es ist auch nicht so leicht, in diesem Konflikt ganz einfach immer schwarz und weiß, gut und böse zu unterscheiden.
Aber wenn Sie sagen, die Israelis, die lassen das Wasser nicht hin, also das heißt, die Israel kontrolliert faktisch auch im Grunde jedes palästinensische Dorf im Westjordanland, wie viel Wasser es bekommt oder wie funktioniert es technisch?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Zunächst muss man sich da die Grundwasserressourcen mal angucken, die Israelis und Palästinenser natürlich teilen, weil diese beiden Länder sind ja sehr klein. Also es ist so, dass es hier vier wichtige Wasserspeicher gibt, die sich beide Völker eigentlich teilen und gerecht teilen müssten, sich aber faktisch nicht gerecht teilen. Das ist einerseits der See Genezareth, dieser oberirdische Wasserspeicher. Und dann gibt es noch unterhalb dieser Bergkette, die sich von Norden nach Süden durch das Westjordanland erstreckt. Also man kennt ja diese Städtenamen vielleicht, Jenin, Nablus, dann im Ramallah, Jerusalem und im Süden Hebron, diese etwa 100 Kilometer lange Bergkette, unter der liegen drei wichtige weitere Wasserspeicher, die sowohl unter palästinensischem Territorium liegen, als dann auch in die Ebene hineinragen. Also ein westlicher, ein nordöstlicher und ein östlicher Wasserspeicher. Und eigentlich müssten sich Israelis und Palästinenser dieses Wasser gerecht teilen. Faktisch ist es aber so, dass Israel das Brunnenbohren kontrolliert. Das heißt, die Palästinenser können nicht einfach sagen, wir wollen jetzt hier einen Brunnen bohren, sondern die müssen einen Antrag stellen bei der israelischen Wasserbehörde. Und bei bestimmten Wasserspeichern ist es den Palästinensern einfach verboten. Zum Beispiel bei dem westlichen Wasserspeicher, der also verbindet die israelische Küstenebene mit dem Westjordanland. Da dürfen seit 1967, seit das Westjordanland von den Israelis besetzt wurde, die Palästinenser keine Brunnen bohren. Da haben sie keinen einzigen gebohrt. Israel sitzt praktisch auf dem Wasser wie auf der Macht und kontrolliert das Wasser. Und das führt dazu, dass die Palästinenser diesen Mangel haben.
Das sind jetzt schwerwiegende Vorwürfe. Haben Sie denn mal versucht, mit den israelischen Wasserbehörden zu sprechen? Was sagen die einem?
Ja, das ist gar nicht so leicht, mit den israelischen Wasserbehörden zu sprechen. Ich habe zum Beispiel versucht, mit einem Vertreter der israelischen Wasserbehörde über eine Entsalzungsanlage oder überhaupt über den Versuch, künftig mehr Wasser aus Entsalzungsanlagen zu gewinnen, zu sprechen. Und das ist mir verweigert worden. Ich habe da also über 2 Wochen lang versucht, ein Interview zu bekommen und auch einen Termin an so einer Entsalzungsanlage und habe also fast täglich angerufen und fast täglich wurde ich beschieden, ja, man würde mich gleich zurückrufen und am nächsten Tag zurückrufen und man hat mich nicht ein einziges Mal zurückgerufen. Da habe ich schon den Eindruck einer Wassermafia, die einfach nicht gewillt ist, mit kritischen Journalisten zu sprechen. Und dann war es ähnlich, meine Erfahrung bei Mikko Rott. Mikko Rott ist praktisch die Wassergesellschaft, die staatliche Wassergesellschaft Israels, die also dann vor Ort die Brunnen bohrt. Da habe ich 4 Wochen gewartet, bis ich ein Interview bekommen habe mit dem Geschäftsführer von Mikko Rott, dieser Wassergesellschaft. Und das sind einfach so Zeichen, dass man hier ungern offen redet. Übrigens habe ich dann auch noch gesagt, ich möchte gerne mit euch sprechen über die Frage, wie ihr denn mit den Palästinensern das Wasser teilt. Und da hieß es, nein, im Blick auf das Wasser und die Palästinenser dürfe ich keine Fragen stellen. Das habe ich natürlich dann in dem Gespräch doch getan. Und man hat mir dann auch Antworten gegeben. Aber da kommen dann so eigentümliche Ausflüchte. Ja, die Palästinenser, die würden den Israelis ja auch Wasser stehlen. Und im Übrigen wäre es doch so, dass überhaupt die Wasserinfrastruktur von der israelischen Wassergesellschaft entwickelt worden wäre und dass 1967 die Israelis da im Westjordanland bei den Palästinensern ganz primitive Verhältnisse vorgefunden hätten, nur Brunnen, und Israel hätte das sehr stark weiterentwickelt. Das kann ja auch sein, das kann sein, dass gewissermaßen der Bau von Rohren und Leitungen von den Israelis gefördert worden ist. Das Problem ist aber, was kommt durch die Rohre und Leitungen? Und das ist eben momentan in einer Zeit, in der wenig Wasser durch Regen ins Land fließt, wenig.
Wie sieht es denn eigentlich rechtlich aus? Darf Israel eigentlich so nach internationalem Wasserrecht den Palästinensern das Wasser sozusagen mehr oder weniger einseitig zubilligen oder eben auch verweigern?
Nein, das darf Israel nicht. Es ist so, dass es ein internationales Wasserrecht gibt, das sagt, wenn es gemeinsame Wasserressourcen gibt, also wenn die Wasserressourcen gewissermaßen unter den Staats- und Ländergrenzen hindurch verlaufen und sie gewissermaßen überschreiten, dass dann eben eine gemeinsame Versorgung stattfinden muss. Das bedeutet zum Beispiel für den Gazastreifen, in dem es also einen akuten Wassermangel gibt, weil die Grundwasserbestände verseucht sind aus verschiedenen Gründen, dass da eigentlich Israel jetzt großzügig sein müsste und aus anderen Quellen Wasser nach Gaza leiten müsste oder aus Entsalzungsanlagen Wasser nach Gaza verkaufen müsste, gar nicht den Bewohnern von Gaza schenken müsste, aber verkaufen müsste. Und das geschieht aber nicht. Der Grund ist klar, das ist natürlich dieser Antagonismus zwischen der islamistischen Hamas im Gazastreifen auf der einen Seite und den Israelis auf der anderen Seite, die sich spinnefeind sind.
Ich frage auch deshalb mit dem Wasserrecht, denn es fällt ja auf, dass bei Verhandlungen, also auch in der Vergangenheit, als Friedensverhandlungen mal anfingen zu laufen, gab es ja lange nicht mehr in dem Sinn, aber es war eigentlich nie so richtig ein Thema, was im Vordergrund stand. Es ging um Ostjerusalem, es ging um Rückkehr von Flüchtlingen und um natürlich jüdische Siedlungen. Aber man hat selten gehört, dass es bei diesen Verhandlungen ums Wasser geht, obwohl das doch für die Palästinenser eigentlich viel existenzieller noch ist als all diese anderen Fragen.
Ja, in dem Friedensvertrag von Oslo von 1993 ist das auch festgelegt worden. Ist festgelegt worden, wie viel Wasser etwa im Westjordanland Israel fördern darf und wie viel die Palästinenser fördern dürfen. Das ist festgelegt worden. Es ist aber verrückterweise eben in einer ungerechten Form festgelegt worden, auf die sich Israel faktisch jetzt beziehen kann. Das heißt, die Palästinenser haben sich beim Thema Wasser an dieser Stelle wirklich über den Tisch ziehen lassen. Wahrscheinlich, weil damals 93, 94 die Wassersituation nicht so problematisch, nicht so akut war und man vielleicht dachte, das Problem werden wir dann schon von selber lösen, sobald wir unseren eigenen Staat haben. Vielleicht aber auch aus anderen Gründen. Israel hat jedenfalls hier strategisch klug gehandelt und hat sich in den Osloer Verträgen einen größeren Zugriff gesichert. Faktisch ist es momentan so, 2100 Millionen Kubikmeter Wasser kann Israel aus seinen gesamten Wasserressourcen zapfen. 2100 Millionen Kubikmeter und die Palästinenser 190 Millionen Kubikmeter. Nun sind die Palästinenser auch etwas weniger, aber wir sehen mal das Verhältnis. Also die Palästinenser fördern praktisch weniger als ein Zehntel von Israel an Wasser aus den Wasserspeichern zum Verbrauch hervor. Und das zeigt natürlich die Diskrepanz und die Ungerechtigkeit, mit der hier die Ressourcen verbraucht werden dürfen.
Wir gehen immer davon aus, dass die Region trocken ist. Sie haben ja auch gesagt, es ist weniger Wasser jetzt verfügbar. Aber ist es tatsächlich überhaupt eine so trockene Region? Immerhin ist sie ja nah am Meer.
Ja, das ist es eben, was man immer denkt. Man kennt das ja schon aus der Bibel, nicht? Diese Geschichten von den Hungerkatastrophen aufgrund von dürren Jahren, aufgrund von Wassermangel im Lande Kanaan und im Lande Israel. Und da fliehen dann die Israeliten immer wieder mal in Richtung Ägypten, wo ja das Nilwasser schon immer sozusagen eine sichere Bank war. Insofern ist das eigentlich traditionell ein trockenes Gebiet. Aber wenn wir mal gucken, was wir hier für unterirdische Wasserspeicher haben, dann ist das gewissermaßen ein Entwicklungspotenzial für dieses Land. Die unterirdischen Wasserspeicher sind enorm groß und die sind natürlich in biblischen Zeiten und auch bis Mitte des 20. Jahrhunderts gar nicht richtig erschlossen worden. Jetzt müsste man vielleicht nochmal sagen, woher kommt das Wasser? Das Wasser kommt im Winter hier an und es gibt eben sehr viel und sehr reichen Regen. Und das Wasser kommt durch Westwinde im Winter an und regnet sich an dieser Bergkette von Hebron bis Nablus, die ich vorhin erwähnte, regnet sich ab. Und sickert relativ schnell durch Kalkgestein in die unterirdischen Wasserspeicher und steht insofern unterirdisch reichlich zur Verfügung. Insofern ist die Situation eigentlich gar nicht so dramatisch, wie sie immer dargestellt wird. Clemens Messerschmidt, das ist ein unabhängiger Hydrogeologe in Ramallah, der hier zum Thema der Wasserspeicher im Lande promoviert, der hat mir das bestätigt, dass die Wassersituation hier im Lande eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Das ist eigentlich genug Wasser für diese 10 Millionen Israelis und Palästinenser im Land gibt, dass eben die einzige Frage ist, wie kann man den Palästinensern genügend Wasser zur Verfügung stellen?
Sie sagen, die Israelis würden relativ viel verschwenden. Andererseits halten sie sich ja immer zugute, dass sie schon früh zum Beispiel in der Landwirtschaft Techniken entwickelt haben, um sehr effizient mit Wasser umzugehen, also Tröpfchenbewässerung zum Beispiel und andere Verfahren, um möglichst dafür zu sorgen, dass wenig Wasser verdunstet.
Ja, die Israelis halten sich das zugute, dass sie da also besonders fortschrittlich sind. Und das glaube ich auch, dass sie da sich bemühen, unter diesen Bedingungen hier also das Wasser nicht zu verschwenden. Faktisch bleibt es dabei, dass der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft sehr hoch ist. Das hängt natürlich auch mit einem hohen Grad an Verdunstung zusammen. Das ist einfach ein heißes Land. Und wenn sie dann im Sommer teilweise auch tagsüber die Felder bewässern, geht einfach unheimlich viel verloren. Und beim Plaudern kommt man dann auch, ja, kommt man zu den verrücktesten Geschichten. Ein Freund hat mir erzählt, er sammelt im Sommer immer das Wasser aus den Klimaanlagen. Aus den Klimaanlagen tropft ja immer so ein bisschen Wasser raus. Und er stellt unter die Klimaanlagen einfach Flaschen und sammelt da aus einer Klimaanlage in einer feucht heißen Nacht im August meinetwegen 25 Liter. Und mit dem Wasser kann man dann wunderbar den Garten bewässern. Und das machen jetzt schon viele seiner Freunde nach. Oder ich habe eine Freundin, die hat sich ein neues Haus gebaut und in dem Haus hat sie eine Toilette. Aber die Toilette hat kein Wasser, sondern steht nur ein Eimer mit Heu drunter. Mhm. Und man spült also mit Heu. Das ist sehr still, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, Wasser zu sparen. Und das Wasser, das sie spart auf diese Weise, also den Mist bringt sie dann auf den Kompost in ihrem Garten. Und das Wasser, das sie spart, setzt sie dann dazu ein, ihren Garten zu bewässern. Mit anderen Worten, wir reden dann hier nicht nur über das Wasser, sondern auch auf kleiner Ebene gibt es hier in Israel doch Menschen, die dieses Problem sehen und für sich versuchen, mit gutem Gewissen da eine Lösung zu finden.
Der andere Punkt, den Sie vorhin mal kurz angesprochen haben, war Meerwasserentsalzung. Gilt ja als ein großes Zukunftsfeld, um diese ganze Region, um dieser ganzen Region mehr Wasser zu bescheren, um die Wasserversorgung zu verbessern. Wie weit ist es damit? Also laufen diese Meerwasserentsalzungsanlagen? Lässt sich damit wirklich die Wasserversorgung sicherstellen in der Zukunft?
Israel beginnt sich stärker zu interessieren für die Entsalzung. Technologisch hat Israel schon lange die Technologie eben exportiert für Wasserentsalzungsanlagen. Im eigenen Land war man aber immer zurückhaltend und immer dann, wenn es so ein paar gute Winter gab mit viel Regen, hat man gesagt, wir haben eigentlich genug Wasser und wir müssen das jetzt hier nicht groß fördern. Nun hat es aber so viele Jahre gegeben, in denen es wenig Regen gegeben hat vom Himmel und da hat man gesagt, wir müssen jetzt doch zur Tat schreiten. Der See Genezareth, der Pegel ist so tief zusammengesunken Und man hat also jetzt mehrere Entsalzungsanlagen gebaut. Die neueste steht in Aschkelon. Und man will, so hat Staatspräsident Peres das vor einigen Wochen hier lauthals verkündet, bis zum Jahr 2015, das ist ja gar nicht mehr so lang, also in 6 Jahren, zu 100% den Wasserbedarf aus Entsalzungsanlagen decken. Und das wäre natürlich tatsächlich eine Revolution. Das ist zumindest das, was wir hören. Ob das wirklich auch finanziert werden kann in den nächsten 6 Jahren, ist die große Frage, denn es ist ja sehr teuer und energieaufwendig. Aber das würde natürlich auch eine Perspektive bedeuten für den Jordan und für den See Genezareth. Wenn man wirklich aus Entsalzungsanlagen jetzt das Wasser gewinnt, dann könnte ja der Jordan wieder zu einem normalen Fluss werden und der See Genezareth, dessen Pegel könnte wieder steigen und auch das Tote Meer, das ja dramatisch in sich zusammengeschrumpft ist, könnte wieder ein stolzes, totes Meer werden.
Stolzes, totes Meer. Auf palästinensischer Seite, also Gazastreifen, gibt es da auch Entsalzungsanlagen, beziehungsweise werden da auch solche Projekte angedacht?
Es gibt eben eine israelische Entsalzungsanlage in Aschkelon. Das ist etwa 10 bis 15 Kilometer nördlich von der Grenze zwischen Gaza und Israel. Und ich habe mit einem Brunnenbohrer gesprochen im Gazastreifen selber. Dort sind die Menschen dazu übergegangen, sich neben ihrem Haus einen kleinen Brunnen zu bohren, weil sie nicht abhängig sein wollen von der öffentlichen Wasserversorgung, die sehr wenig verlässlich ist, kann man sich vorstellen, in so einem Kriegs- und Krisengebiet. Da haben die Leute also dann vor 3, 4 Jahren angefangen, eigene Brunnen zu bohren. Da kommt aber nur Salzwasser raus, weil der Wasserspiegel so tief gesunken ist im Gazastreifen, dass Meerwasser eindringt und auch natürliche Salzquellen eindringen. Also mit anderen Worten, die Leute haben eigene kleine Wasserbrunnen, aber da kommt Salzwasser raus. Dieses Wasser können sie also praktisch nur zum Waschen benutzen. Wenn sie sich also darüber hinaus, wenn sie das Wasser trinken wollen, dann müssen sie es zur Entsalzung bringen. Und es gibt entsprechend in den Städten von Gaza kleine Entsalzungsanlagen. Und dort wird Trinkwasser produziert und das können die Menschen sich dann per Tanklastwagen oder auch in Flaschen abholen oder kaufen. Das ist aber sehr aufwendig, weil es faktisch eigentlich zu 95% entweder versalzenes Grundwasser gibt oder sogar verseuchtes Grundwasser, weil es ein großes Problem mit der Entwässerung gibt. Weil das Wasser aufgrund israelischer Bestimmungen nicht ins Meer geleitet werden soll, werden so kleine Lagunen angelegt und unterhalb der Lagunen werden Löcher gebohrt. Dann versickert dieses Abwasser in den Boden und dann kommt es in die Grundwasserspeicher und dadurch ist das Wasser in Gaza schwer kontaminiert durch Nitrate, durch Schwermetalle und natürlich durch sowas wie Kolibakterien und Ähnliches. Also die Situation im Gazastreifen ist wirklich ernst und es wäre dringend nötig, dass jetzt eine große Entsalzungsanlage für Gaza gebaut wird, um hier grundsätzlich den Menschen in Gaza zu helfen. Nur das ist momentan nicht möglich, weil Israel es nicht erlaubt, weil Israel einfach keine Baustoffe reinlässt in den Gazastreifen und weil es diese Blockade, diese Wirtschaftsblockade gegen den Gazastreifen gibt.
Wie ist es eigentlich in diesem Wassernotstand? Also die deutsche Entwicklungshilfe ist ja auch vor Ort, um Palästinensern vor allem zu helfen. Da geht es sicherlich auch ums Wasser. Wie weit kann sie in diesem Konflikt überhaupt helfen? Was kann sie überhaupt leisten, um die Wasserversorgung zu sichern?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe hier Kontakt aufgenommen zur GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, einer großen deutschen Entwicklungsorganisation, die auch vom Staat im Wesentlichen getragen wird, vom deutschen Staat. Die GTZ bemüht sich, hier zu helfen, bemüht sich, die Wasserinfrastruktur zu verbessern, auch Brunnen zu bohren auf palästinensischer Seite, auch bemüht sie sich um Entwässerung, Entsalzungsanlagen und Ähnliches. Aber ihre Freiheit, dies zu tun, ist gering. Sie ist nämlich nur so groß, wie die Freiheit der Palästinenser ist und nur so viele Genehmigungen, wie die Palästinenser zum Ausbau dieser Wasserinfrastruktur bekommen, bekommt auch die GTZ. Und als Journalist bekommt man das dann zu spüren, wenn man also bei der GTZ anfragt, dann sagen die, ja, wir sind bereit, mit euch zu sprechen, aber wir sind nicht bereit, politische Fragen zu beantworten. Und das ist natürlich ein großes Problem. Man kommt sehr schnell an den Punkt, wo die Entwicklung der Wasserinfrastruktur aufgehalten wird, aus politischen Gründen und nicht aus technischen Gründen. Und insofern ist die Zusammenarbeit hier, wenn man dieses Wasserthema aufklären will, mit so einer Organisation wie der GTZ etwas schleppend, mühsam und da kommt wenig bei raus. Faktisch regiert Israel ganz konsequent in diesem Bereich und die Palästinenser haben einfach nicht die Autonomie, die sie bräuchten, um sich ausreichend mit Wasser zu versorgen.
Sie haben es angedeutet mit den Meerwasserentsalzungsanlagen, dass wenn dann doch mal irgendwann genug Wasser einfach zur Verfügung stünde, dass es dann auch erstmal den Israelis und dann aber auch den Palästinensern besser gehen könnte. Was gibt es denn außer den Meerwasserentsalzungsanlagen? Gibt es denn noch weitere Überlegungen, die Wasserversorgung in der gesamten Region zu verbessern?
Ja, es hat mal im Jahr 2002 so eine gemeinsame Idee von Jordanien und Israel gegeben. Bei einem Wassergipfel in Südafrika ist es, glaube ich, vorgeschlagen worden. Und die Idee ist folgende: Man will das Tote Meer retten, das ja eben, weil der Jordan so ein dünnes Bächlein geworden ist, kaum noch Wasser bekommt und entsprechend dramatisch geschrumpft ist. Also das Tote Meer sinkt jedes Jahr um 1 Meter. Und an einigen Stellen ist schon um 1 Kilometer zurückgegangen, wenn man jetzt mal die Stelle vergleicht, bis zu der das Meer gereicht hat vor 30 Jahren. Und heute ist es also teilweise, muss man also 1 Kilometer zum Innern des Meeres hinlaufen, um zur Küstenlinie praktisch zu kommen. Also um dieses tote Meer zu retten, könnte man, so die Idee von Jordaniern und Israelis, einen Kanal graben, der dann über fast 200 Kilometer gehen würde vom Roten Meer, vom Golf von Aqaba nach Norden bis zum Toten Meer. Und das reichlich vorhandene Meerwasser des Roten Meeres würde dann also in diese Senke im Toten Meer hineinfließen. Das liegt ja 400 Meter sogar unter dem Meeresspiegel. Und zugleich könnte Wasser entsalzen werden, Wasser aus dem Roten Meer. Und das könnte dann Jordaniens Wasserprobleme lösen. Das ist die Idee dieses Projekts. Aber es ist natürlich ein gigantomanisches Projekt. Da ist Vorsicht geboten. Und entsprechend, man hat auch noch gar keine Geldgeber gefunden, internationale Geldgeber dafür fehlen noch. Insofern ist das faktisch zurückgestellt.
Herr Engelbrecht, es gibt diesen berühmten Satz, künftige kriegerische Konflikte werden sich zunehmend ums Wasser drehen. Jetzt mit dem Blick auf den Nahen Osten, haben Sie das Gefühl, die Lage wird sich in den nächsten Jahren eher entspannen durch die neuen Techniken, durch die neuen Projekte, die es gibt, oder wird es eher eskalieren?
Ja, so komisch das klingt, es hängt sehr davon ab, wie viel Regen es geben wird. Hier war es in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer so, die Lage hat sich entspannt, wenn es viel geregnet hat. Und wenn es so wie jetzt 5 Jahre keinen Regen gegeben hat, dann wurde es auch kritischer, dann wurde auch hektischer nach Lösungen gesucht.
Das heißt, im Nahen Osten hat es dann doch ein bisschen mehr Gewicht, wenn man sich über das Wetter unterhält als bei uns.
Absolut. Absolut, das hat ein größeres Gewicht. Aber ich denke, dass die Wasserthematik eher auf langfristige Sicht sozusagen die existenzielle Thematik ist. Momentan versucht ja Israel, sich hier nicht noch weiter aggressiv gegenüber Nachbarn oder den Palästinensern zu gerieren, sondern sie versuchen ja eine Autarkie, eine Unabhängigkeit herzustellen, indem sie diese Entsalzungsanlagen fördern. Das könnte ja tatsächlich zu einer Entspannung des Problems beitragen und das könnte ja auch dazu führen, dass Israel künftig den Palästinensern mehr von dem Wasser, das ihnen eigentlich zusteht, abgeben wird.